Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zu Episode 49 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode:
Uns hat nur das Bewusstsein der Pflicht gegenüber Volk und Vaterland an diese Stelle geführt. Wenn irgendwo der bedeutende Mann mit gewichtigem Namen und anerkanntem Ansehen aus bewährter Vergangenheit gefunden wird, glauben Sie mir, es wird für mich keine glücklichere Stunde geben als die, da ich das mir anvertraute Amt in seine Hände legen kann. Dieses Zitat von Seite 14 des Reichskanzlerbuches von Bernd Braun, das ich gleich noch erwähnen werde, stammt von Reichskanzler Konstantin Fehrenbach und es ist aus seiner ersten Erklärung als Reichskanzler vor dem Reichstag. Was muss einem Menschen durch den Kopf gehen, wenn er das Amt des Regierungschefs mit solchen Worten kommentiert? Wenn er beim Antritt direkt sagt, er freut sich schon darauf, das Amt wieder abgeben zu können. Wie in den Episoden über seine Vorgänger deutlich wird, Episoden 45, 41 und 37, war das Amt des Reichskanzlers in Weimar immer ein schweres und unbeliebtes. Die Amtsinhaber erbten fast immer furchtbare Dinge von ihren Vorgängern und hatten nur wenig Gestaltungsspielraum. Und sie blieben selten für längere Zeit auf dem Schleudersitz des Regierungschefs sitzen. Konstantin Fehrenbach war der erste bürgerliche Regierungschef der Weimarer Republik. Und um ihn geht es in dieser Episode. In seine Regierungszeit fällt die Aufarbeitung des Kapp-Putsches, die Folgen der Reichstagswahl von 1920, die Volksabstimmungen im Osten, die Ruhrbesetzung 1921 und zwei Reparationskonferenzen. Ganz schön viel für weniger als ein Jahr im Amt.
Politische Agenda und Hintergründe.
Konstantin Fehrenbach gehört definitiv zu den vergessenen deutschen Regierungschefs. Ich würde mal wetten, dass wenn ich 100 zufällig ausgewählte Deutsche nach ihm fragen würde, bestenfalls eine Handvoll wüsste, wer er ist. Ich gebe zu, dass mir sein Name auch immer entfällt, wenn ich die deutschen Regierungschefs in meinem Kopf aufliste. Aber warum ist er mehr oder weniger vergessen worden?
Die verwendeten Quellen.
Zwei Bücher sind meine Hauptquellen zu Fehrenbach. Hans Mommsen, Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar, 1918 bis 1933, Ulstein Propyläen, Berlin, 1998. Bernd Braun, die Reichskanzler der Weimarer Republik, Verlag Kohlhammer, Stuttgart, 2013. Fangen wir am Anfang an. Konstantin Fehrenbach wurde am 11. Januar 1852 in Wellendingen im Hochschwarzwald geboren. Heute gehört das zu Bonndorf und befindet sich etwa 40 Kilometer südöstlich von Freiburg. Damals war es ein kleines Dorf mit ein paar hundert Einwohnern. Konstantin war eins von sieben Kindern des Dorfschullehrers Johann Fehrenbach. Zunächst wurde er von seinem Vater in der Dorfschule unterrichtet. Die Eltern drängten darauf, dass er Priester werden sollte, also wurde er mit 13 Jahren im Jahr 1865 als Internatsschüler ins erzbischöfliche Knabenkonvikt nach Freiburg geschickt. Freiburg wurde dann auch die dauerhafte Heimat von Fehrenbach, in der er und seine Familie immer verwurzelt blieben. Im Alter von 18 und 19 Jahren erlebte er die Gründung des Deutschen Reiches während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870-71 mit. Er ist der einzige Weimarer Reichskanzler, der das bewusst miterlebt hat. 1871-72 fing er in Freiburg ein Theologiestudium an, das er jedoch abbrach. Während einer Droschkenfahrt zu einem Priesterseminar ließ er umkehren, brach danach das Theologiestudium ab und wechselte zum Fach Jura. Ob das mit dem Kulturkampf oder mit dem Kennenlernen seiner späteren Frau zusammenhängt, ist nicht bekannt. In jedem Fall schloss er sein Jurastudium in den Jahren 1879 bzw. 81 mit beiden Staatsexamen ab. 1882 eröffnete er eine Rechtsanwaltskanzlei in Freiburg, die er bis 1921 betrieb. In der Hinsicht ist er recht modern. Heutzutage sind ja auch viele Politiker entweder Juristen oder Beamte. Fehrenbachs Elternhaus war zwar unpolitisch, aber sehr katholisch, weswegen es eine natürliche Nähe zur Zentrumspartei und zum Monarchismus gab. Als Jugendlicher und junger Erwachsener erlebte Fehrenbach den Kulturkampf mit. Dies war eine politische Auseinandersetzung zwischen Reichskanzler Bismarck und der katholischen Kirche. Bismarck, der selbst aus dem protestantischen Preußen kam, betrachtete die katholische Kirche und das Zentrum als verlängerten Arm des Papstes in Rom und dadurch als ausländischen Akteur innerhalb des Deutschen Reiches. Er wollte die deutschen Katholiken und die deutsche katholische Kirche zur Loyalität zum Deutschen Reich zwingen und den päpstlichen Einfluss zurückdrängen. Der Kulturkampf wurde 1878 beendet und während der 1880er Jahre diplomatisch beigelegt. Das ist natürlich eine sehr stark vereinfachte Beschreibung dieses Konflikts, sollte aber an dieser Stelle genügen. Lokale Auswirkungen des Kulturkampfes waren zum Beispiel, dass der Posten des Erzbischofs von Freiburg von 1868 bis 1882 unbesetzt blieb und dass 1875 alle bis auf drei entflohene Priesteramtskandidaten inhaftiert wurden, da sie sich geweigert hatten, ein Kulturexamen abzulegen. Der Kulturkampf und seine Auswirkungen könnten daher Fehrenbach dazu bewogen haben, politisch im Zentrum aktiv zu werden. 1879 heiratete Fehrenbach die drei Jahre jüngere Maria Hossner, die Tochter eines Rechtsanwalts. 1880 kam die Tochter Elisabeth zur Welt. Sie heiratete 1905 und bekam sieben Kinder. In der Rolle des Vaters und später des Großvaters ging Fehrenbach völlig auf. Die Ehe dagegen war leider nicht frei von Spannungen und wurde zunehmend distanzierter. Fehrenbach startete politisch auf lokaler Ebene und wurde 1884 in der Stadtverordnetenversammlung von Freiburg aktiv. Von 1895 bis 1920 war er Stadtrat. Er wurde zudem im lokalen Vereinsleben so aktiv, zum Beispiel als Vorsitzender des Männergesangsvereins, dass er als populärster Freiburger galt und schon zu Lebzeiten 1920 Ehrenbürger wurde. Von 1885 bis 1887 war er Landtagsabgeordneter in Baden. Der Kulturkampf war noch frisch in der kollektiven Erinnerung des Zentrums, weswegen die Partei einen Konfrontationskurs gegen die badische Regierung fuhr. Fehrenbach versuchte dagegen einen Kompromisskurs, der in der eigenen Fraktion unpopulär war. Er verlor daher sein Landtagsmandat. Erst 1901 kehrte er in den Landtag zurück und sein kooperativer Kurs kam nun gut an. Er wurde ein führender Zentrumspolitiker in Baden und blieb bis 1913 Mitglied des Landtags. 1907 wurde er sogar zum Landtagspräsidenten gewählt. Seit 1903 war er zudem Mitglied des Reichstages, dem er bis 1926 angehörte. Fehrenbach war damit auf kommunaler, Landes- und Reichsebene politisch aktiv. Bis 1913 blieb er auf Reichsebene jedoch eher zurückhaltend und konzentrierte sich mehr auf Freiburg und Baden. Von seinen Parteifreunden wurde er trotzdem bereits Konstantin der Große genannt. Im Jahr 1913 katapultierte ihn dann eine Reichstagsrede in die erste Reihe des Zentrums auf nationaler Ebene. Was war geschehen? Ich zitiere hier aus dem Braunbuch Seite 60 folgende.
In der elsässischen Stadt Zabern hatten sich einige dort stationierte preußische Offiziere zu nassforschen Übergriffen auf die einheimische Bevölkerung hinreißen lassen. Der zunächst lokal begrenzte Konflikt hatte sich zu einer nationalen Verfassungskrise hochgeschaukelt, weil die jeweils vorgesetzten zivilen und militärischen Behörden unter völliger Verkennung der patriotischen Gefühle der Elsässer diese Affäre bagatellisiert hatten. Auch die Regierungsvertreter, die in der Debatte vor Fehrenbach das Wort ergriffen hatten, versuchten erneut die Vorfälle zu verharmlosen. Als erster Abgeordneter sprach Konstantin Fehrenbach und kritisierte die Stellungnahme der Regierung als schwarzen Tag für das Deutsche Reich. Wenn dem Militär erlaubt werde, sich außerhalb des Gesetzes zu stellen, drohe dem Deutschen Reich der Untergang. Fehrenbachs rhetorisch brillantes Plädoyer für einen Verfassungsstaat und gegen das Militär als Staat im Staate brachte ihm breite Zustimmung beim Zentrum, bei der linksliberalen Fortschrittspartei und bei der SPD ein, also denjenigen politischen Kräften, die später die Republik von Weimar aus der Taufe heben sollten.
Fehrenbach plädierte hier also für die Kontrolle des Militärs durch Parlament und Regierung, während das Militär auf Eigenständigkeit pochte. Im August 1917 wurde Fehrenbach Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Reichstag, der als der wichtigste Parlamentsausschuss gilt. Im Juni 1918 wurde er dann zum letzten Präsidenten des Kaiserlichen Reichstags gewählt. Die militärische Niederlage, der Sturz der Monarchien und die Revolution im November 1918 erschütterten Fehrenbach zutiefst. Allerdings erholte er sich rasch davon und war nur wenige Wochen später bereit, für das Zentrum als Spitzenpolitiker in der neuen Republik zu arbeiten. Zu den Wahlen für die Nationalversammlung trat er als Spitzenkandidat in seiner Heimat Baden an. Am 14. Februar 1919 wurde er zum Präsidenten der Nationalversammlung mit 98% der Stimmen gewählt. Er wurde also von ganz links bis ganz rechts unterstützt. Einen besseren Beweis dafür, dass er von allen Seiten als ausgleichende Integrationsfigur angesehen wurde, gibt es eigentlich nicht. Er galt als begnadeter Redner und konnte aufgrund seiner hohen Erfahrung auf allen politischen Ebenen mit jedem ins Gespräch kommen und Kompromisse schließen. Als Parlamentspräsident protestierte er gegen die Abspaltung von Elsaß-Lothringen vom Deutschen Reich und spielte dabei seine badische Herkunft aus, wie aus dem Braunbuch Seite 26 hervorgeht. Konstantin Fehrenbach machte sich als Präsident der Nationalversammlung in einer Debatte am 9. Juli 1919 über die deutschen Gebietsverluste zum Sprecher von Elsaß-Lothringen, das keine Abgeordneten nach Weimar hatte entsenden dürfen. Er protestierte scharf gegen die Abtretung des bisherigen Reichslandes. Dies sei eins der größten Unrechte, die die Geschichte aufzuweisen habe. Er berief sich dabei ausdrücklich auf seine Herkunft als Badener. Ich bin der nächste Nachbar von Elsaß-Lothringen. Ich kenne das Land, das schöne Land, durch unzählige Wanderungen. Ich habe in besseren Zeiten an allen größeren Plätzen im Elsass und in Lothringen Versammlungen abgehalten. Ich glaube deshalb die Berechtigung zu haben, im Namen der Deutschen Nationalversammlung hier für Elsaß-Lothringen zu sprechen. Fehrenbachs Fähigkeit, Kompromisse zu schließen, wurde nach der Reichstagswahl von 1920 entscheidend. Bei dieser Wahl hatte das Regierungslager aus SPD, Zentrum und DDP eine schwere Niederlage erlitten, wobei das Zentrum mit nur 1,7% an Verlusten noch ganz gut davongekommen war. Die SPD büßte 16% ein, die DDP mehr als 10. Wahlgewinner waren die linksradikale USPD, die rechtskonservative DNVP und die rechtsliberale DVP. Neu im Parlament war zudem die kommunistische KPD, wenn auch nur in Splittergruppenstärke. Die Regierungsbildung erwies sich als extrem schwer. Eine Linksallianz aus SPD, USPD und KPD hatte keine Mehrheit und war aufgrund der inneren Zerstrittenheit der drei Arbeiterparteien auch nicht realistisch. Die Weimarer Koalition aus SPD, Zentrum und DDP hatte keine Mehrheit mehr und weder SPD noch DVP waren gewillt, in einer großen Koalition zusammenzuarbeiten. Eine Rechtsallianz aus Zentrum, DNVP, DVP und DDP war ebenfalls nicht möglich, da die DNVP die Republik komplett ablehnte. Im Mommsenbuch heißt es auf Seite 119: Die Reichstagswahlen vom 6. Juni 1920 führten nach langwierigen Koalitionsverhandlungen zur Bildung des bürgerlichen Minderheitskabinetts unter Konstantin Fehrenbach, dem die SPD die Tolerierung bis zur Konferenz von Spa zusicherte. Die SPD zog sich von der Regierungsverantwortung zurück. Infolge des Wahlausgangs ohnehin koalitionsmüde, lehnte die SPD es ab, an einem Kabinett teilzunehmen, dem die DVP angehörte, deren ambivalente Haltung zur Republik beim Kapp-Putsch hervorgetreten und überdies Hauptrepräsentant der schwerindustriellen Interessen war. Der Verlust der Mehrheit für die Parteien der Weimarer Koalition und der Rückzug der SPD von der Regierungsverantwortung zeigten an, dass von einer inneren Konsolidierung des republikanisch-parlamentarischen Systems schwerlich gesprochen werden konnte. Andererseits waren DNVP und BVP zur Übernahme parlamentarischer Verantwortung nicht bereit, die sie mit der Bürde der Ausführung des Versailler Vertrags belastet hätte. Folgerichtig ergab sich ein politischer Schwebezustand, in dem Zentrum und DDP mit indirekter Stützung der SPD maßgebender Einfluss auf die Regierungsgeschäfte zufiel. In Spa fand zu diesem Zeitpunkt die erste Reparationskonferenz statt, bei der die Deutschen als Verhandlungspartner teilnehmen durften. Von daher musste eine neue Regierung gebildet werden. Mit anderen Worten, Fehrenbach ließ sich von Präsident Ebert breitschlagen, dieses Amt zu übernehmen, da es ja irgendjemand machen musste. Als allseitig anerkannter Politiker schien Fehrenbach die bestmögliche Option zu sein. In diesem Zusammenhang sprach er dann die Worte, die ich am Anfang der Episode zitiert habe. Es ist bemerkenswert, dass sein Vorvorgänger Gustav Bauer von der SPD rund ein Jahr vorher fast das Gleiche gesagt hatte, wie aus diesem Zitat des Braunbuchs von Seite 14 hervorgeht. Wir stehen nicht aus Parteiinteresse und noch weniger, das werden Sie mir glauben, aus Ehrgeiz an dieser Stelle. Wir stehen hier aus Pflichtgefühl, in dem Bewusstsein, dass es unsere verdammte Schuldigkeit ist, zu retten, zu suchen, was zu retten ist. Fehrenbach wusste, wie schwer und undankbar das Amt werden würde. Zudem hatte er mit Zentrum, DDP und DVP gerade mal gut ein Drittel des Parlaments hinter sich. Mit 68 Jahren war Fehrenbach der mit Abstand älteste Weimarer Kanzler. Im Vergleich zu den Nachkriegskanzlern schneidet er mit diesem Alter aber eher durchschnittlich ab. Der aktuelle Bundeskanzler Friedrich Merz war bei seinem Amtsantritt schon 69 Jahre alt, der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer sogar 74. Fehrenbach fiel es also zu, mit den Alliierten den Versailler Vertrag und die Reparationsbedingungen auszugestalten. Wahrlich kein leichtes politisches Erbe, was er da antreten musste. In der immer noch sehr feindseligen Atmosphäre warf er sein Alter und seine eigene Glaubwürdigkeit in die Schlacht. Als Deutschland von den Entente-Mächten recht aggressiv dazu aufgefordert wurde, sofort abzurüsten, sagte er folgendes, Zitat aus dem Braunbuch, Seite 85.
Ich bin ein alter Mann, der bald vor dem obersten Richter erscheinen wird. Ich bitte mir daher Glauben zu schenken, wenn ich sage, dass ich den ehrlichen Wunsch habe, die übernommenen Vertragsverpflichtungen zu erfüllen. Man soll jedoch nichts Unmögliches von uns verlangen.
Fehrenbach erreichte gar nichts ins Bar. Seine Bitte, dem Deutschen Reich wenigstens eine Armee von 200.000 Mann Stärke zu belassen, wurde abgelehnt. Die Reichswehr durfte nur eine Stärke von 100.000 Mann haben. Außerdem wurden Reparationen in Form von Geld und Kohle verlangt. Andernfalls drohten die Alliierten mit der Besetzung des Ruhrgebietes. Im Reichstag berichtete Fehrenbach am 26. Juli 1920 von den Verhandlungen mit den Worten, Zitat Seite 85,
Wer etwa noch mit einem gewissen Optimismus in die Verhandlung eingetreten sein sollte, der wurde sehr bald belehrt, dass es keine Verhandlung war von Gleichen mit Gleichen, sondern dass es eine Verhandlung war, die meistenteils beruhte auf einem durch ein Ultimatum verstärktes Diktat.
Da sich die militärische Situation nicht geändert hatte, blieb Deutschland nichts als das Diktat zu akzeptieren. Ein kleiner Trost in dieser Zeit war der deutsche Erfolg bei der Volksabstimmung in Ost- und Westpreußen im Juli 1920. Im Versailler Vertrag wurden einige Gebiete im Osten des Reiches Polen zugesprochen. In anderen Gebieten sollte die Bevölkerung durch Volksabstimmungen selbst entscheiden. Im Gebiet Allenstein im südlichen Ostpreußen stimmten fast 98% für einen Verbleib bei Deutschland. Im westpreußischen Gebiet Marienwerder waren es mehr als 92%. Es wurden daher nur einige Dörfer an der Grenze an Polen abgetreten. Der überwältigende Teil des Gebietes verblieb beim Deutschen Reich. Innenpolitisch musste Fehrenbach als schweres Erbe der SPD-Regierungszeit den Kapp-Putsch und seine Folgen aufarbeiten und versuchen, das Land wieder zu befrieden. Zumindest in der DVP gab es langsam einen Prozess des Umdenkens und den Gedanken, innerhalb der Republik zu arbeiten, anstatt dagegen. Auch der neue Chef des Heeres von Seegt versuchte, die Reichswehr aus der Politik herauszuhalten und im Rahmen der Republik seine Ziele umzusetzen, anstatt zu rebellieren. Das war zwar nicht gerade konstruktiv im Sinne der Republik, aber immerhin besser als offener Aufstand. Die republikfeindlichen Kräfte sammelten sich jedoch um einige Leitfiguren des Kapp-Putsches und im erweiterten Kreis der DNVP und begannen den Kampf im Illegalen. Im Januar 1921 wurde bei der Pariser Reparationskonferenz die von Deutschland zu zahlende Gesamtsumme auf 226 Milliarden Goldmark festgelegt. Ursprünglich hatte Frankreich 269 Milliarden verlangt. Diese Summe entsprach in etwa des 3- bis 4-fachen des gesamten Reichshaushalts und war damit realistisch kaum zu stemmen, bestenfalls über einen extrem langen Zeitraum. Zusätzlich sollten noch 12% des Wertes des deutschen Exports an die Alliierten abgeführt werden. Die Reparationen sollten innerhalb von 42 Jahren bezahlt werden. Außerdem waren strenge Kontrollen der deutschen Währungs- und Finanzpolitik und damit massive Eingriffe in die Souveränität des Landes vorgesehen. Die Regierung Fehrenbach lehnte diese Forderungen ab und schlug stattdessen eine Summe von 50 Milliarden Goldmark vor. Dies lehnten aber die Alliierten ab und besetzten im Gegenzug drei Brückenköpfe am östlichen Rheinufer, und zwar die Städte Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort. Die Regierung war hilflos und konnte der Besetzung nur tatenlos zusehen. Als Folge gab es innenpolitische Unruhen in Deutschland. Unter anderem gab es kommunistische Aufstände in Mitteldeutschland und Hamburg. Die Gesamtlage wurde dadurch erschwert, dass am 20. März 1921 zudem eine weitere Volksabstimmung stattfand, diesmal in Oberschlesien. Diese hatte ein weniger eindeutiges Ergebnis als die 1920 Abstimmung in Ostpreußen. 60% stimmten in Oberschlesien für Deutschland, 40% für Polen. Die pro-polnischen Provinzen waren hauptsächlich die industriell geprägten Städte, die pro-deutschen Provinzen hauptsächlich die agrarisch geprägten ländlichen Kreise. Die Volksgruppen waren aber ziemlich vermischt, weswegen es nicht möglich war, eine simple Trennlinie zwischen Deutschen und Polen zu ziehen. Egal, wo die Grenze liegen würde, es würde Unzufriedene und Menschen auf der falschen Seite der Grenze geben. Besonders knapp war es zum Beispiel im Gebiet Strelitz, wo 50,7% für Polen und 49,3% für Deutschland votiert hatten. Wie sollte hier eine gerechte Lösung aussehen? Natürlich waren Polen und Deutsche gleichermaßen unzufrieden und es brach erneut, mittlerweile zum dritten Mal, ein Aufstand in Schlesien aus. Die deutsche Seite setzte erneut Freikorps ein, da in den Abstimmungsgebieten keine reguläre Reichswehr eingesetzt werden durfte. Auf Seiten der Polen kämpfte ebenfalls nicht die reguläre Armee, sondern irreguläre lokale Truppen. Französische Entente-Truppen hielten sich aus den Kämpfen heraus, britische Truppen gab es nicht. Die Italiener versuchten, in die Kämpfe einzugreifen und erlitten dabei rund 25 Tote und 30 Verwundete. Die Kämpfe kulminierten um den St. Anna-Berg, der von deutschen Freikorpskämpfern erobert wurde. Es folgte eine militärische Pattsituation. Der britische Kommissar erlitt einen Nervenzusammenbruch während des Aufstands und musste ersetzt werden. Ab Mai 21 nahmen die Kämpfe ab und wurden im Juli mit einem Waffenstillstand beendet. Erst 1922 konnte eine abschließende Regelung zwischen Deutschland und Polen getroffen werden, aber zufrieden war trotzdem niemand. Im April 21 gab es eine weitere Runde im Ringen um die Reparationen. Auf einer Konferenz in London kamen die Alliierten den Deutschen insoweit entgegen, als dass die Gesamtsumme auf 132 Milliarden Goldmark reduziert wurde. Dies war zwar immer noch deutlich mehr, als die Deutschen vorgeschlagen hatten, aber wenigstens nur noch rund die Hälfte der ursprünglichen französischen Forderung. Allerdings war auch dieser Vorschlag mit einem Ultimatum verbunden. Bei Nichtannahme drohte die Besetzung des gesamten Ruhrgebietes. Pro Jahr wurde die Zahlung von 3 Milliarden Goldmark gefordert und der Start der Zahlungen sollte der 31. August 1921 sein. Das Kabinett Fehrenbach hätte in dieser Frage nun Stärke und Führung zeigen müssen. Der Außenminister lehnte die Forderung kategorisch ab und Konstantin Fehrenbach erklärte sich mit ihm solidarisch. Die Parteien im Reichstag diskutierten nun darüber, was zu tun war. Das Angebot annehmen und eine nahezu unbezahlbare Last übernehmen oder das Angebot ablehnen und die Besetzung des Ruhrgebietes in Kauf nehmen. Die Besetzung des Rheinlandes, der Brückenköpfe und des Ruhrgebietes hätte genügend Gebiet für einen lebensfähigen Rheinstaat als Puffer zwischen Deutschland und Frankreich ermöglicht. Und es gab ja in Frankreich durchaus Bestrebungen, so einen Staat vom Deutschen Reich abzuspalten. Eine Besetzung hätte also durchaus die Integrität Deutschlands gefährden können. Konstantin Fehrenbach spielte bei dieser Debatte allerdings keine Rolle mehr. Am 4. Mai 21 trat er als Reichskanzler zurück. Bei Gustav Stresemann von der DVP leitete dieser Prozess ein Umdenken ein. Er wollte nun die Realitäten akzeptieren und sich auf die Erfüllung der alliierten Forderungen einlassen. Die Schwerindustrie-Lobby in der DVP setzte sich jedoch mit ihrer ablehnenden Haltung durch und so ging die DVP wieder in die Opposition. Es bildete sich eine hastig zusammengewürfelte Regierung unter dem Zentrumspolitiker Josef Wirth, der eine Allianz aus Zentrum, DDP und SPD führte. Die USPD sicherte in außenpolitischen Fragen Unterstützung zu. Wirths erste Aufgabe war die Annahme des Londoner Ultimatums. Erneut startete also eine Regierung mit einer furchtbaren Aufgabe. Konstantin Fehrenbach war bei seinem Rücktritt 69 Jahre alt. Nach einer kurzen Atempause von 6 Wochen wurde er in den Fraktionsvorstand des Zentrums gewählt und blieb damit politisch aktiv. Am 16. August 21 musste er jedoch einen herben privaten Verlust verkraften, als seine Frau nach langer Krankheit starb. Ende 23 wurde Fehrenbach im Alter von 72 Jahren Fraktionschef, als der bisherige Amtsinhaber Wilhelm Marx Reichskanzler wurde. Fehrenbach trug auch den Rechtsschwenk des Zentrums mit, als die Partei 1925 unter Reichskanzler Luther eine Koalition mit der rechtskonservativen DNVP einging. Die Tatsache, dass dieser Schwenk zu Entfremdungen mit eher links stehenden Zentrumspolitikern wie Josef Wirth führte, schmerzte Fehrenbach sehr. Fehrenbach engagierte sich nach seiner Zeit als Reichskanzler für den Schutz der Republik, für die er sich zunehmend begeisterte, auch wenn er ihr am Anfang etwas skeptisch gegenübergestanden hatte. Diese pro-republikanische Haltung bestätigten später Weggefährten des Altreichskanzlers. 1922 wurde Fehrenbach parlamentarisches Mitglied des Staatsgerichtshofes zum Schutz der Republik, der nach der Ermordung von Außenminister Walter Rathenau durch rechtsradikale Kräfte einberufen worden war. 1924 trat Fehrenbach dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bei, das zum Schutz der Republik aufgestellt worden war. Seit 1923 war er außerdem stellvertretender Vorsitzender des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus. Seine Gesundheit kollabierte ziemlich plötzlich im Februar 1926. Nach 6 Wochen Krankheit starb er am 26. März 1926 vermutlich an den Folgen eines Hirntumors. In Nachrufen wurde er als Person, aber weniger als Kanzler gewürdigt. Man sah in ihm einen Übergangskanzler. Die liberale Vossische Zeitung schrieb, Zitat Seite 117, in der weltpolitischen Atmosphäre, die damals noch herrschte, hätte wohl auch ein deutscher Staatsmann von größerem Ausmaß sich keine Lorbeeren pflücken können. Und nicht um einen großen Staatsmann trauert heute seine Partei und sein Volk, sondern um einen warmherzigen und klugen Freund und Führer und um einen guten deutschen Bürger. Ein paar abschließende Worte. Im Braunbuch heißt es auf Seite 140, wie tief verwurzelt Konstantin Fehrenbach und seine Familie in Freiburg waren, sieht man auch daran, dass sein Enkel Clemens, der gelebt hat von 1911 bis 2008, und dessen Sohn Christoph Rosset als Rechtsanwälte ebenfalls im Haus ihres Großvaters bzw. Urgroßvaters residierten bzw. noch heute residieren. So zumindest zum Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, also 2013. Als Politiker in Freiburg und Baden war Fehrenbach sehr erfolgreich. Als Politiker im Reich dagegen war er nur so lange erfolgreich, wie seine Fähigkeit zum Kompromiss und Dialog gefordert war. Die Rolle des Reichstagspräsidenten und des Fraktionsvorsitzenden des Zentrums waren daher ideal für ihn. Als Reichskanzler jedoch waren andere Qualitäten gefragt. Hier konnte Fehrenbach nur bedingt punkten. Zu seinen Gunsten muss man aber auch sagen, dass die Umstände sehr schwer waren. Die Kanzler vor ihm und nach ihm konnten ebenfalls nur Ja und Amen zu den Forderungen der Alliierten sagen und standen ihren militärischen Aktionen im Westen hilflos gegenüber. Immerhin gelang es Fehrenbach, die Republik nach dem Kapp-Putsch vor dem Untergang zu bewahren und weitere Unruhen wie zum Beispiel die KPD-Aufstände und den dritten Schlesischen Aufstand mittelfristig in den Griff zu bekommen. Auf seiner Habenseite stehen außerdem die positiven Abstimmungsergebnisse 1920-21 in Ostpreußen und Oberschlesien. Insgesamt war er jedoch nur ein Übergangskanzler, der erste Kanzler mit Minderheitskabinett, der versuchte, eine unmögliche Situation zu managen. Seinen Vorgängern ging es nicht leichter und seinen Nachfolgern sollte dies ebenfalls nicht viel anders gehen. Fehrenbachs Zeit als Reichskanzler macht deutlich, dass Politik manchmal nicht darin besteht, glänzende Siege zu erringen, sondern im Sturm nicht unterzugehen. Dass es manchmal darum geht, den Versuch zu wagen, Brücken zu bauen, gerade wenn die Gräben sehr tief sind. Und dass man Stabilität immer wieder neu erkämpfen muss. Diese Erkenntnisse sind auch für die heutige Zeit noch sehr bedeutend. Andererseits zeigt Fehrenbachs Kanzlerzeit aber auch, wie sehr der Versailler Vertrag den Regierungen der Weimarer Republik die Luft abschnürte und das politische Klima vergiftete. Meine persönliche Erkenntnis aus dieser Ära ist, dass Reparationsgeld verfluchtes Geld ist, das kein Unrecht wieder gut macht, sondern nur Neues schafft. Ob Konstantin Fehrenbach mir dazu gestimmt hätte?
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.